Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Allianz Brisanz. Die Folge nach Pauli und vor Kiel. Ich begrüße unseren Hamburger, unseren Bulettenromantiker, den geschlagenen Harry ja. Buß.
Moin. Moin. Ich würde auch lieber über Buletten heute reden. Da habe ich einige Rezepte auf Lager. Also.
Ist auch deutlich leichtere Kost als das Spiel, was geworden ist.
Ja, aber da kommen wir später zu.
Folge 19, wir starten gleich rein. Kein großes Tamtam.
Genau.
Letzte Woche Freitag, vor einer Woche ist das schon her sagenhaft, spielte der SV Werder Bremen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich weiß, du hast gestreamt nebenbei. Aber was hast du vom Spiel mitbekommen?
Dass Frankfurt führte, hat man ja auch so erwartet, kann man sagen. Kann man sagen, aber das wäre da dann Comeback-Qualitäten an den Tag legte. Das habe ich mitbekommen und Hut ab dafür gegen Frankfurt. Nicht schlecht. Und ich habe mitbekommen, dass es da so Nebenkriegsschauplätze oder wie sagt man, irgendwie gab. So. Die Frankfurter haben sich ziemlich aufgeregt und die Bremer haben sich ziemlich aufgeregt und da ist jetzt so ein Battle am Laufen und irgendwie ging es danach auch noch weiter. Ich habe Sky 90 ein bisschen gesehen, da war ja der Hütter und der hat das dann nochmal ein bisschen wiederholt, was ihm nicht gefällt. Ich kann dazu zwei Sätze sagen vielleicht, die dir wahrscheinlich nicht ganz so gefallen werden, aber ich kann auch was dazu sagen. Ich höre mir erstmal an, was du dazu sagst. Machen wir das so.
Ja, also natürlich, eigentlich sollte man sich immer über einen Sieg freuen, gerade wenn es ein unerwarteter Sieg. Also für mich war es wirklich ein unerwarteter Sieg. Man konnte sich eventuell Chancen ausrechnen. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung auf ein Unentschieden, ich habe da ein bisschen drauf geschielt, aufgrund dessen, dass einfach der Spielstil uns liegen wird, weil wir halt Fußball zerstören und Frankfurt das Spiel machen muss. Und genau das ist dann auch passiert. Frankfurt hat das Spiel gemacht. Frankfurt ging auch nach 8 Minuten oder 9 Minuten dann durch André Silva in Führung. Das darf man auch nicht vergessen. André Silva, ich glaube 17 Saisontore schon. Der zweite hinter Lewandowski. Und vor Haaland tatsächlich in der Torschützenliste. Das wird auch immer schnell und gerne vergessen. Silva dann mit dem 1:0. Und da fing das leider dann auch schon an. Also es war ja sowieso ein Spiel, wo irgendwie die Vorzeichen geschrieben schienen. Dazu gibt es halt in den letzten 12 Monaten so ein paar Storys einfach, die dann aufgekocht sind, sage ich mal. Dazu gehört dann eine Spielverlegung, weil aufgrund von Orkanwarnung ein Europa-League-Spiel auf Freitag verlegt worden ist von Frankfurt. Das ist ja auch in Ordnung. Das soll ja auch fair bleiben. Dann ging es weiter mit dem Pokalspiel, wo dann bei 2:0 Führung in der 90. Minute, also Frankfurt hat 2:0 geführt, unser Abwehrchef Ömer Toprak von Kostic so übel getreten wird, auch absolut unnötig, fliegt mit Rot runter. Der Nachhall dann, also Toprak hat sich entschuldigt, Kostic hat sich entschuldigt. Danach war auch keiner großartig sauer. Aber das Gejaule von Bobic aufgrund der Länge der Sperre für Kostic, weil er hätte dann ein Finale verpasst, wenn sie ins Finale gekommen wären, schien so ein bisschen fehl am Platz. Dazu dann noch die Causa Hinteregger Selke und somit war dann der Kuchen eigentlich schon gut im Ofen vorgebacken für das Spiel. 1:0 Führung.
Kurzer Einschub, das hast du aber sehr schön formuliert.
Dann ging man halt 1:0 in Führung, also Frankfurt ging 1:0 in Führung und das war auch schon so eine Situation, das hat sich erst so, ich sag mal, Mitte 20. Minute einigermaßen aufgeklärt. Der Eckball, der letztendlich dazu führte, dass ein 1:0 fällt, hätte gar nicht gegeben werden dürfen, weil es einfach wirklich also im Spiel kann ich verstehen, dass man da auf Eckball entscheidet. Es sah halt auch so aus. Von daher ist das jetzt auch gar nicht so wild, aber es ist dann halt so dieser bittere Beigeschmack und das ist eine allgemeine Sache. Das ist jetzt noch nicht mal unbedingt auf dieses Werder-Spiel. Und ich kann auch die Argumente dafür verstehen, dass dieser Eckball dann, dass das Tor gegeben worden ist, aber trotzdem hätte es ja überprüft werden müssen. Es war eine Fehlentscheidung zur Entstehung des Tores dabei. Es hätte überprüft werden können, nicht müssen. Ich kann Argumente so und so verstehen, aber diese VAR-Geschichte, die hat sich dann durch dieses Spiel gezogen und es ist ja halt auch im Allgemeinen, wir haben jetzt auch schon die ersten drei Spiele im Pokal hinter uns, da gab es eventuell auch den ein oder anderen Aufreger bezüglich des VARs. In den letzten Bundesliga- und Zweitligaspieltagen, Stichwort Würzburg, gab es auch einige kuriose Entscheidungen. In der Bundesliga nimmt es auch langsam einfach eine Überhand. Ja, und so dieses perfekte Beispiel war eigentlich dann das Werder-Spiel tatsächlich. Werder hatte sich dann relativ gut erholt von diesem 1:0. Ob es jetzt gezielt oder ob es regulär war oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, Werder lag 1:0 hinten. Und Werder kam so ab der 20. Minute in das Spiel rein. Und ab da hat sich das irgendwie surreal angefühlt. Also das war, ja, also es ist schwer zu beschreiben irgendwie. Man merkte so, okay, Frankfurt lässt nach, aus welchen Gründen auch immer. Also da muss auch irgendwas passiert sein, keine Ahnung. Ich kann mir das nicht erklären, wieso, weshalb, warum nach so einem starken Start, weil Frankfurt ist gut gestartet, also alle Achtung, ne? Der Eckball war auch gut ausgeführt, eiskalt und dann kommt auf einmal so gut wie gar nichts mehr von denen und Werder findet ins Spiel. Das war, ungewöhnlich, ist auch ein ungewöhnliches Gefühl. Ja. Werder hat das, glaube ich, diese Saison nicht einmal hingekriegt, einen Rückstand aufzuholen und selber zu gewinnen. Man schießt sogar den Ausgleich, war dann abseits, wurde dann halt über den VAR gecheckt, alles in Ordnung, war auch klares Abseits von Sargent in der ersten Halbzeit. Ja, und dann ging es in die Halbzeit. Und da wurde sich dann schon bei DAZN wurde es ja übertragen. Und da wurde sich dann schon das Maul zerrissen bezüglich des gegebenen Eckballs, der dann halt so ein Tor führte und hast nicht gesehen. Also auch ja. Stark Propaganda, kann man schon fast sagen. Gegen den VAR wurde dann da wieder geleistet. Also gut, Berichterstattung und ich, also Fußballberichterstattung und ich sind nicht die größten Freunde aktuell. Das ist aber auch nochmal ein Thema, wo man vielleicht gesondert drüber sprechen kann. Aber ja, dann,
ja.
Dann zweite Halbzeit, Werder immer noch gut drauf, auch total ungewohnt. Eigentlich ist man gewohnt, dass man dann halt relativ schnell, gerade nach dem Hoffenheim-Spiel, in der zweiten Halbzeit einen auf den Sack kriegt. Das ist dann auch passiert, aber es ist dann nicht Werder passiert, sondern Werder war der Auslöser und hat Frankfurt einen auf den Sack gegeben. Gebre Selassie dann nach einem richtig schönen Pass von Milot Rashica dann ja am richtigen an der richtigen Ort und Stelle. Kostic war nämlich zur richtigen Zeit. Kostic war nämlich so dieser Schwachpunkt in der Fünferkette, dann wenn defensiv gespielt worden sind, ist von Frankfurt und schiebt dann zum 1:1 ein. Und was passiert? Man kann sich nicht freuen, weil VAR, beziehungsweise noch nicht mal VAR, sondern der Linienrichter hob einfach auf Verdacht erstmal die Fahne. Das heißt, das Schiedsrichterteam hätte dieses Tor von Anfang an gar nicht gegeben. Der VAR hat dann allerdings zum Glück eingegriffen und hat gesagt, nee, da war noch jemand dran, das Tor zählt. Das hat aber auch wieder 2-3 Minuten gedauert. Das Tor ist in der 48. gefallen und es ging dann in der 51. oder so erst weiter. Ja. Und das zog sich dann halt auch noch so durch. Das 2:1 fiel von Sargent. Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe bis zum Anstoß und bis gestern war ich der festen Überzeugung tatsächlich, dass das Abseits gewesen ist von Sargent. Es wurde ja gegeben, der VAR hat eingegriffen, der VAR hat nachgeguckt. Sargent ist wohl Mit dem Arm im Abseits, mit der Schulter allerdings nicht. Und gestern habe ich mir dann tatsächlich nochmal die Wiederholung angeguckt, habe dann das Bild gestoppt, habe es rangezoomt. Es sieht tatsächlich so aus, aber während des Spiels habe ich gesagt, wieso zählt das? Das war Abseits meines Erachtens. 3-1 fiel auch noch, wieder durch Sargent, wieder Abseits, diesmal klarer. Das 4-1 fiel durch Schmied, wieder war Sargent im Abseits. Und ja, es war dann halt eine VAR-Schlacht bis zum gewissen Punkt. Ja. Und ja, dann bemerkte man so, mit dem, dass Frankfurt merkte, okay, hier ist heute, glaube ich, nichts zu holen, dass die Situation auch hitziger wurde. Ich habe das Spiel mit einem Kumpel geguckt, Yannick, für dich gegrüßt. Und ich hatte schon bei einem Eckball von Frankfurt mitbekommen, dass Füllkrug, der ja auf der Bank saß, schon mit Trash-Talk anfing. Also ständig war der im Austausch mit den Frankfurter Spielern, sah auch nicht gerade freundlich dabei aus. Mhm. Und die Reaktion der Frankfurter dann halt auf das, was er dann eventuell gesagt hat, sah auch nicht gerade freudig aus. Und die Vorgeschichte habe ich ja schon mal so ein bisschen runtergebrochen gerade eben. Kann ich dann auch verstehen, dass Werder dann ein bisschen heiß war, den Frankfurtern einfach mal eben zu zeigen, wo der Hammer hängt. Mhm. Und dann kam Füllkrug auch rein. Und dann hat er sich auch gleich einen neuen Freund gesucht. Hinti, wie ihn die Frankfurt-Fans halt nennen, durfte sich dann einiges anhören, glaube ich. Beziehungsweise die beiden haben sich das eine oder andere ums Ohr gehauen. Und es gab noch eine Rudelbildung. Warum, kann ich dir tatsächlich auch gar nicht mehr großartig erzählen. Mhm. Es gab eine Rudelbildung und außerhalb der Rudelbildung, die war relativ zentral auf dem Spielfeld, außerhalb der Rudelbildung hatte sich dann Füllkrug mit Hinteregger dann nochmal ein bisschen verkrochen und ein eigenes Zimmer gesucht. Ich glaube, die wollten noch ein bisschen Spaß haben.
Ja, kuscheln.
Ja, ein bisschen extra kuscheln.
Ja.
Und das zog sich dann halt so bis zum Ende durch. Und nach dem Spiel fing es dann halt auch schon relativ schnell an, dass dann die Frankfurter dann rumgemeckert haben. Werder hätte über den Staff, der dann auf der Tribüne sitzt, dann noch ausgeholt und beleidigt und all so ein Kram. Kohfeldt ist zu laut beim Coaching. Was dann im Nachklang noch passiert ist, so über den Samstag und vor allem auch den Sonntag mit Sky 90, da habe ich auch eingeschaltet, wirkte es dann halt so mit der Aussage, auch gerade von Trainer Adi Hütter, schade, dass wir ausgerechnet gegen Bremen verlieren, was wahrscheinlich eher bedeuten soll, schade, dass wir gegen Werder verlieren, wir haben Bayern geschlagen.
Ist ja oft so, ne?
Man schlägt
Bayern und dann denkt man, jetzt ist man auf Wolke 7 und dann kommt irgendwie, ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, aber dann kommt halt ein Gegner aus dem Mittelfeld oder aus der Abstiegszone und dann fällt man halt ab. So, das ist ja nichts Besonderes, das kommt ja auch vor.
Hochmut kommt vor
dem Fall,
ne? Und das ist dann halt so diese Geschichte, man hätte genauso wie damals Bobic mit der Kostic-Sperre, man hätte das anders kommunizieren können alles. Da ist man viel zu emotional rangegangen.
Ja.
Ich habe mir auch sogar die Pressekonferenz angeguckt. Ich habe das mal eine Zeit lang sehr oft gemacht. Ich habe mir das dann irgendwann abgewöhnt, auch einfach, weil die Pressekonferenz in Corona-Zeit halt auch einfach nicht das ist, was es mal war. Mhm. In dieser Pressekonferenz hättest du auch eigentlich die Tonspur von Hütter durchgehend mit einem Mimimi ersetzen können. Selber die Fehler gesucht hat er nicht. Es ist ja nun mal irgendwas dann falsch gelaufen. Wenn ich nach 20 Minuten das Spiel aus der Hand gebe, liegt das ja nicht an mir oder daran, dass das Kohfeldt laut coacht oder dass der Zeugwart von Werder Bremen den linken Busfahrer Arschloch zugerufen hat oder sowas. Das sind für mich alles so, Ausreden, die ich dann da gesucht habe. Aber man hat selber, und das fand ich, hat man das nicht rausgehört, dass man irgendwie mal gesagt hat, ja, wir haben das und das vielleicht falsch gemacht. Wir haben uns davon zu sehr beeindrucken lassen. Wir haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen oder sonst irgendwas. Und das ist das, was ich so schade finde. Kohfeldt ist ein lauter Trainer, ist auch vielleicht ein bisschen nervig und aber was er nicht ist, ist beleidigend. Und das ist das, was man ihm dann immer zugute halten kann. Mir ist es auch lieber, dann einen lauten Trainer an der Seitenlinie zu haben, Und ich glaube, die Diskussion hatten wir, beziehungsweise das Gespräch hatten wir auch schon damals nach dem Wolfsburg-Spiel. Denn,
ja, ich kann dazu auch mal zwei, drei Sätze gleich sagen.
Oliver Glasner hatte sich ja auch nach dem Wolfsburg-Spiel, was Werder dann 5-3 verloren hatte, auch geäußert, auch bezüglich Kofeld und der Bank von Werder. Und da war es ja auch so, dass ich dann danach gesagt habe, ja, ich habe lieber einen lauten, unangenehmen Trainer für die Gegner, als dass ich dann da so ein, ich glaube, ich habe Skripnik damals als Negativbeispiel genannt, der da einfach nur an der Seitenlinie steht und ein bisschen sich rumgrummelt und nichts reinruft oder sonst irgendwas. Also Coaching ist für mich eine verbale Geschichte und wenn ich dann lauter bin als die anderen, dann ist es halt einfach so, ne? Aber kommen wir mal zu dir. Was wolltest du jetzt sagen, bevor ich hier
ja, einen Monolog also, halte? Ich kann das jetzt nachvollziehen, was du sagst. Und also de facto ist das mein Eindruck, also ich versuche das jetzt mal etwas abzumildern, dass das tatsächlich in Bremen schon von der Tribüne und von der Trainerbank ziemlich, naja, ich sag mal, ziemlich energisch kommuniziert wird, um das mal so zu formulieren. Das ist mir aber allerdings schon immer aufgefallen. Das ist mir, ich denke mal 10 Jahre zurück, ich kann mich noch erinnern, da gab es mal das Derby-Spiel gegen den HSV. Mhm. Und also die Derby-Wochen quasi. Alter, was ist denn hier los? Ja, ich muss erstmal muten. So. Und da hat auch Jarolim eine rote Karte bekommen im Pokalspiel.
Ja, genau.
Kannst du dich erinnern?
Ja, das war direkt vor der Trainerbank.
Vor der Trainerbank. Und der hätte niemals eine rote dafür normalerweise bekommen. Aber da war ein Aufstand, und das ist so ein bisschen so das, was ich so immer so ein bisschen bemerke, dass eine sehr, sehr starke oder dass es immer sehr hoch emotional wird. Oder auch in der Relegation gegen Heidenheim. Heidenheim war das doch auch, ne? Da war doch auch irgendwie mit Fun oder ich weiß nicht,
was da. Ja, das waren aber die Heidenheimer tatsächlich.
Ach so.
Wir hatten den Medizinkoffer, den AOK-Koffer, der verbeult worden ist.
So, und jetzt kommt der Satz, der dich etwas wahrscheinlich beruhigen wird. Im Grunde finde ich das ja gut. Im Grunde wünschte ich mir beim HSV sowas auch ein bisschen mehr, weil beim HSV habe ich immer so den Eindruck, da wird alles hingenommen, was auf dem Spielfeld passiert. So ein bisschen so wie die Lämmer auf der Schlachtbank, weißt du, so einfach auch mal so ein bisschen, das geht so nicht oder so, das macht man halt auf dem Fußballplatz so.
Das gehört absolut dazu.
Einfach dazu. Ja. Und da muss sich Frankfurt eben auch drauf einstellen. Und man weiß halt, wenn man nach Bremen fährt, ja, das geht da eben halt so ab. Punkt, Ende, aus. Solange das im Rahmen der, ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen der des guten Tons oder ich sag mal, ne, es gibt ja immer so eine Grenze, alles sich abspielt, ist das alles völlig okay und muss ein Gegner sich auch darauf einstellen, dass das eben so genauso passiert. Die kämpfen halt, auf Deutsch gesagt, Frankfurt sitzt da oben und spielt um die Champions League und Bremen kämpft ja im Grunde immer noch so ein bisschen ums Überleben oder um rauszukommen. Also insofern muss man sich auf sowas einstellen. Man muss wissen, wenn man nach Bremen fährt, das geht da eben so ab. Das kriegt man schon mit. Aber ich finde das dann auch, also dieses Rumgeheule und danach zu sagen, ja und so weiter. Man muss einfach klar sagen, die haben einfach scheiße gespielt, Punkt, Ende, aus. Die hätten mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten und Spielern das Spiel eigentlich gewinnen können, hätten sie eigentlich tun können, aber haben sie eben
müssen,
nicht
gemacht. Müssen,
müssen, müssen. Also. Und insofern ist das eben tatsächlich ein bisschen Mimimi, das stimmt schon. Auch wenn vielleicht an gewissen Eckpunkten das schon richtig ist, aber wenn man das eben erkennt als Trainer und das vorher schon weiß, ja, dann muss man entweder macht man dann ganz cool, spielt die Sache runter und lässt sich davon nicht irritieren, ne? Oder man macht selber ein bisschen was dagegen, sage ich mal, ne? Aber das ist eben ein bisschen.
Ja, gerade weil ja auch Adi Hütter dann gerade bei Sky 90 das Argument reingebracht hat, er hätte mit Olli Glasner, also seinen österreichischen Trainerkollegen sogar, auch sich darüber ausgetauscht und Glasner würde das bestätigen. Heißt ja, dass ich mich vor dem Spiel damit ja auch beschäftigt habe.
Genau.
Es gab ja auch schon ein Hinspiel, dort hat man sich ja auch wieder kennengelernt. Ja. Und das ist dann halt einfach wirklich so. Also Fußball lebt von Emotionen. Und wenn Emotionen sowieso vorhanden sind, was du ja sagst, bei Werder ist es halt nie angenehm zu spielen oder Werder zu Gast zu haben, ist auch nicht angenehm, weil sie halt laut sind einfach.
Genau.
wenn ich dann aber es zulasse, dass meine Spieler noch zusätzlich Öl ins Feuer kippen mit unsinnigen Aktionen wie Fouls, wie unsinnigen Denunzierungen öffentlich im Internet, beziehungsweise über das Medium Podcast war das ja, glaube ich, sogar tatsächlich, dann ist doch klar, dass da noch mehr Feuer drin ist, dass da noch mehr Emotionen reinkommen, dass es dann noch unangenehmer wird und dass ich ja dann da einfach nur noch eine unnötigere Brisanz reinbringe. Und ja, dann verliert man, man geht 1-0 aber in Führung, man hat das Spiel in der Hand, man kriegt es nicht hin, das zu verwalten oder auszubauen, wie auch immer. Und dann wird letztendlich rumgeheult. Das fand ich so ein bisschen schade. Wie gesagt, es gab auch so ein paar Aussagen, wo ich dann gesagt habe, oh, das ist jetzt auch wieder so richtig ungünstig formuliert, beziehungsweise erst geht man natürlich auch an der Decke, denn denkt man selber auch nochmal so drüber nach, was könnte Hütter damit gemeint haben, Bobic damit gemeint haben, der Spieler damit gemeint haben und. Im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir das Glück haben, dass Frankfurt erst frühestens Sommer 21 wieder Thema für Werder ist. Und ja, drei Punkte, mit denen ich nicht gerechnet habe.
Im Grunde kann man das auch abhaken und sagen, genau, drei Punkte sind drin, die Nummer ist durch und fertig aus, lass sie labern. Und die haben auch andere Probleme, ja, jetzt. Bobic geht ja zum Big City Club, habe ich gelesen.
Ja, ist das schon durch?
Ja, so gut wie, glaube ich, oder? Ich denke ich mal. Dafür lobt Adi Hütter den kommenden Gegner aus Stuttgart für den attraktiven Fußball, lese ich gerade bei der Sportschau. Auf Twitter.
Ja, Stuttgart darf man ja auch nicht vergessen, dass die dann doch den ein oder anderen guten Fußball tatsächlich schon gezeigt haben. Ne?
Gut. Nee, aber das ist ja alles, das kann ich auch soweit.
Machen wir hinter Frankfurt einen Haken. Wollen wir noch kurz die Spielansage des DFB-Pokals hinterherwerfen?
Ja.
Wie findest du es allgemein, dass Spiele vermehrt abgesagt werden müssen?
Wie finde ich eine Spielabsage? Scheiße. Also es ist natürlich nicht schön, aber was soll man machen, auf Deutsch gesagt? Das ist eben die Frage, ne? Auch in der zweiten Liga, zwei Spiele sind, glaube ich, auch abgesagt worden in der
Liga. Ja, genau, jetzt Regen. Auf jeden Fall gegen
Das ist Fürth natürlich ist
abgesagt und das Folgespiel auch.
Ist natürlich für den Jan, ich gucke mal gerade auf die Tabelle, wo stehen die denn? Auf Platz zu 29 Punkte. Ja, ich sag mal so, wenn zwei Spiele gespielt sind, dann die werden noch nicht auf dem Abstiegsplatz sein, aber sie könnten durchaus zwei Punkte nur noch davor stehen. Und dann ist man dann eben so wieder ein bisschen im Zugzwang, wenn sie dann wieder dran sind. Ist nicht schön. Es ist, was soll man machen? Also das ist lange ja nicht mehr vorgekommen eigentlich, ne? Also zumindest wegen Corona, ne? Das lief ja eigentlich relativ gut durch, aber da waren ja noch andere Dinge, Absagen und so weiter, ne? Also die jetzt so vermehrt aufkamen und was sagst du denn dazu? Also ich meine, du warst enttäuscht, du hast dich auf das Spiel gefreut, das habe ich hätte es mir auch gerne angeguckt. Finde die Begegnung ja interessant, muss ich sagen, aber
absolut. Also es ist ein Spiel, was Potenzial hat, meines Erachtens, in alle Richtungen. Ob es jetzt positiv oder negativ für Werder ist, das müssen wir gerade gar nicht mal großartig thematisieren. Die Einsetzung auf 18:30, darüber habe ich mich tatsächlich gefreut. Einfach gegen Regensburg ist halt auch ein Gegner, den du nicht regelmäßig bespielt hast. Es ist ein komplett neues Pflaster. Vielleicht auch das vermeintlich leichtere Pflaster, ne? Vorsichtig ausgedrückt jetzt.
Ja.
Und ich habe mich einigermaßen drauf gefreut. Ich habe aber auch so, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge gehabt. Einerseits einfach, weil die Hoffnung auf den Pokal-Halbfinaleinzug groß ist. Andererseits habe ich gesagt, jetzt so ein relativ finanziell wichtiges Spiel, jetzt noch nicht mal vom Spiel selber, sondern einfach nur der finanzielle Aspekt, eine Runde weiterzukommen, da nochmal mehr Geld reinzukriegen, ist ja für Werder sowieso so eine Geschichte. Das ist so das lachende Auge gewesen, das weinende Auge war einfach mit dem Hinblick auf die jetzt nächsten Spiele, die folgen, nämlich zwei 6-Punkte-Spiele in der Liga. Einmal gegen Köln und dann halt das Nachholspiel gegen Bielefeld.
Ja.
Weshalb ich dann halt gesagt habe, also Regensburg, ich will sie jetzt nicht stark reden, aber das ist schon Potenzial, auch über 90 Minuten zu gehen. Und geht das Ding, das habe ich ja auch dann gesagt, Ziel Nummer 1 sollte, also im letzten Podcast habe ich ja gesagt, Ziel Nummer 1 sollte sein, die Geschichte in 90 Minuten zu regeln. Mhm. Und das wäre so die Gefahr gewesen einfach, dass das vielleicht dann doch auch über 120 Minuten geht, vielleicht sogar mit einem Elfer schießen. Und das hätte dann einiges an Kraft geraubt. Also von daher bin ich irgendwo froh, dass das Spiel abgesagt worden ist.
Ja.
Andererseits auch schade, denn ich glaube, wenn man Leipzig oder Dortmund Sonntag gelost bekommt, dann könnte das schon schwierig sein,
sich
zu motivieren.
Ich habe es ja auch schon gesagt, ich sehe da eigentlich eher einen Vorteil. Also man kann sich jetzt auf Köln in Ruhe vorbereiten und auf die wichtigen Ligaspiele, die ja erstmal Priorität haben. Man weiß unter Umständen, man weiß ja, gegen wen man danach spielen wird. Und im besten Fall wäre es ja für euch Köln. Kiel.
Im besten Fall wäre es Kiel, natürlich.
Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Einfach wird das sicherlich auch nicht. Aber ich sag mal, ist von den ganzen Mannschaften wahrscheinlich der einfachste Gegner. Insofern, wenn man weiß, danach Kiel, dann ist man auch motiviert, glaube ich. Wenn man weiß, man spielt auswärts in Leipzig, gut, man will natürlich trotzdem das Spiel gewinnen, aber man geht dann anders in das Spiel rein, denke ich, trotzdem im Kopf. Das kann man gar nicht alles abstellen. Insofern kann man sich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die beiden wichtigen Dinger da zu wuppen. Wenn man das hat, dann ist man ja quasi safe, würde ich erstmal sagen. Und dann geht man eben locker in die Pokalrunde und guckt, was man da noch rausholen kann. Ne? Also da ist ja finanziell tatsächlich einiges drin noch. Und ich sage ja, Berlin ist ja immer eine Reise wert.
Ja, das, dann kommt jetzt der übliche Spruch, ne? Im Pokal, der schreibt seine eigenen Gesetze.
Ja.
Und in dem Finale ist es dann halt auch nochmal so. Im Finale kann alles passieren. Natürlich.
Ich sage auch immer so, da kommt ja auch immer das Argument, ja, da kommen ja dann die Bayern und schlagen uns 5-0. Ich so, das ist ja scheißegal. Trotzdem bist du im Pokalfinale. Also das kannst du dann, Pokalfinale mitzuspielen,
das
Highlight neben der Meisterschaft.
Also. Vor allem ist ja, also ich finde Pokal sogar teilweise noch attraktiver, einfach weil du musst nur 6 Spiele gewinnen.
Ja, und dieses
ganz einfach.
K.O.-System ist geil und das hat schon was, ja.
Es ist ein Do or Die und gerade beim Pokalfinale, eigentlich brauchen wir da noch gar nicht drüber reden, wäre das ja noch nicht mal im Halbfinale. Aber ja,
ungelegte Eier.
Genau, es sind alles wirklich ungelegte Eier. Aber es ist ja nun mal, weil Bayern raus ist, kann man sich dort Chancen ausrechnen. Gegen Dortmund haben wir in den letzten Jahren immer relativ gut ausgesehen. Allerdings denke ich mir dann halt auch immer so, ja gut, das ist ein Regelfall, der jetzt über die letzten Jahre gewirkt hat, aber der wird auch nicht immer wirken und irgendwann hört auch diese Phase dann wieder auf. Leipzig würde ich echt ungern bespielen, egal ob zu Hause oder in Leipzig.
Aber auch das muss erst gespielt werden und die haben auch mal, hat man ja gesehen, die verlieren ja auch durchaus mal zwischendurch mal ein Spiel. Die haben ja, glaube ich, gegen Mainz oder so, Also es kann immer mal vorkommen. Also das darf man nicht, weil ich sag mal, wenn man gegen so einen Gegner in die Verlängerung kommt, dann wird sowieso und dann vielleicht ins Elfmeterschießen sich rettet.
Ja,
dann ist doch alles möglich. Also abwarten.
Ja, genau. So. Jetzt kommen wir zu etwas, wo du mir erzählen kannst, wobei ich glaube, dass du nicht viel sagen wirst. Montagabend, 20:30 war Anpfiff, ja, ne?
Ja.
20:30 Millerntor-Stadion in Hamburg im Stadtteil St. Pauli. Und ja, so in der 88. Spielminute ist da irgendwas passiert, wo ich gesagt habe, als ich Salazar auf der linken Außenbahn habe in die Mitte starten sehen, dass jetzt das Tor fallen wird. Mhm. Das ist so passiert.
Ja.
Hamburg hat gegen St. Pauli gespielt und die Stadtmeisterschaft, die richtig wichtige Stadtmeisterschaft, geht zu den Paulianern. Erzähl mir mal ein bisschen was davon.
Ja, gut, ich habe ja im Grunde genommen im letzten Podcast schon so gewisse Vorahnungen mal wieder gehabt. Mhm. Und die sind ja auch eingetroffen. Ich will mir aber nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber es ist eben so. es fühlt sich eben halt so ein bisschen leer an und es ist im Grunde immer so ein gleiches Muster zu erkennen seit längerer Zeit. Und selbst Gegner wie der Trainer von Fürth und so andere Stimmen, die kommen ja durchaus zu Tage nach dem Motto, ja, gegen den HSV musst du im Grunde erstmal 15, 20 Minuten überstehen, überleben.
Und dann ist alles offen.
Und wenn da nichts passiert, wenn der HSV das nicht, seine Dominanz nicht ummünzen kann, dann ist alles möglich. Und dieses Muster, und ich finde das ist schon erstaunlich, dass man das nicht so richtig erkennt beim HSV, ja, das wiederholt sich eben, mehr oder weniger. Ne? Also das ist die einzige Ausnahme oder eine Ausnahme ist vielleicht Aue, weil man da hat man natürlich eine 3-1-Führung rausgespielt. Aber schon da hat man ja auch innerhalb der 2-0-Führung schon gleich so, haben wir auch drüber gesprochen, so einen dummen Konter bekommen und gleich das 2-1. Mhm. Hätte ja auch schon kippen können. So, ne? Das ist eben auch offensichtlich zur Zeit, dass man beginnt wie die Feuerwehr. Das war auch in diesem Spiel so. Ich glaube, erste Minute gleich Kittel.
Jo, da habe ich auch gedacht.
Ja, das war natürlich ein Hammer. Ne? Aber ich habe da schon gesagt, hoffentlich geht der nicht rein, weil wenn sie da 1-0 führen, ist ja wieder diese Sache, ne? Fallhöhe und so weiter, HSV. Und dann das kriegen sie erst recht nicht über die Runden. Und im Grunde war man eigentlich auch nur durch Standards in den ersten 15, 20 Minuten einigermaßen. Es gab noch einen zweiten Freistoß von Kittel. Gefährlich und wichtigste oder also die Chance des Spiels hatte wahrscheinlich, also HSV-Sicht hatte wahrscheinlich Gideon Jung, auch nach dem Standard und Kopfball, aber was für ein Kopfball der da gesetzt hat.
Ich glaube, der war selber überrascht, oder? Also anders kann ich mir das nicht erklären.
Keine Ahnung, also das war schon etwas strange, das Ding nicht reinzuwuppen. Aber man hat halt da schon gemerkt, so, ja, wenn das jetzt schon so losgeht, es könnte heute schwierig werden. Und dann ist das Spiel auch so ein bisschen verflacht. Dann kam St. Pauli zu einigen Chancen in der ersten Halbzeit bereits schon. Also ich sehe das auch so, viele sagen ja, erste Halbzeit ging an den HSV, zweite an St. Pauli, das sehe ich so nicht. Auch die Aussage 0-0 wäre, also ich glaube, an St. Pauli Stelle hätte ich gesagt, das ist zu wenig. Also da kann man mehr, da kann man mehr holen. Das war 20, 25 Minuten vielleicht ging das so und dann merkte man schon, da kommen die Chancen dann vorne für St. Pauli und da hätte es schon klimpern können. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht sollte es mal klimpern, weil wenn sie dann 1-0 zurückliegen, dann machen sie vielleicht mal was. Dann wird vielleicht der Kopf frei, so nach dem Motto, ja, jetzt, ne? Jetzt geben wir mal Gas, so, es geht so nicht mehr so weiter. Aber es war dann eben mit zunehmender Spielzeit, auch in der zweiten Halbzeit, verflachte dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach ein bisschen, es war so ein bisschen rumgedrömelt auf beiden Seiten, verflachte das Spiel und mit zunehmender Spielzeit habe ich eigentlich nur noch gedacht und habe es ja auch gesagt, das Tor wird noch fallen, wahrscheinlich so in der 93., 94. Minute. Ja? Je länger das 0-0 stand, dachte ich, also wenn jemand hier noch ein Tor schießt, dann ist es St. Pauli und dann ist es auch so gekommen. In der 88. Minute Kofi Kiré, kann das sein?
Ja,
spreche ich das richtig aus?
Chiré, genau.
Chiré ist natürlich auch ein Sahnisch, das muss man sagen.
Sahnisch. Ja!
Mit wie viel km/h der das Ding da reingekloppt hat.
Ja, das war sehr gewollt.
Ne? War sehr gewollt, aber ich habe auch schon bei dem Chipball davor auch schon gedacht, jetzt passiert
ja, also,
das passiert noch was.
Wie gesagt, als Salazar dann ins Zentrum gedribbelt ist, habe ich gesagt, so, jetzt passiert was, dann kam der Chipball und dann war vorbei. Ist
schon eigentlich alles gesagt. Salazar und Marmoush sind natürlich also schon wirklich spielerisch erste Sahne zurzeit da auch bei denen. Also da, was da abläuft, das ist, das haben wir zum Beispiel nicht. Das sehe ich bei uns nicht. Ne? Ich sehe, also ein großes Problem bei uns ist, finde ich, Kinzombi, der jetzt auch noch zum Kapitän, zum Ersatzkapitän bestimmt wurde. Das heißt für mich, er wird ja wahrscheinlich Montag spielen. Ich frage mich, wieso. Also der ist, also mit Kinzombi, was mit dem los ist, ich weiß es nicht. Wir wissen alle, er kann was, aber er macht dann das ist wie bei Nara, er macht mal ein oder zwei gute Spiele und dann ist wieder Abtauchen angesagt. Ne? Und ein Terror, der tut mir nur noch leid, der steht nur noch vorne, kriegt keine Bälle mehr, der ist nur noch jetzt hinten und hilft aus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Phase, wo wir Van Nistelrooy hatten. Am Anfang lief das auch super und dann irgendwann haben wir nichts mehr auf die Kette gekriegt und das ist ja auch nur noch, da hast du ihn nur noch hinten rumlaufen sehen und die Bälle holen, so nach dem Motto, dass er da mal irgendwas machen kann, weil da kam von beiden Seiten kam einfach nichts mehr, ne? Und Jatta, gehen wir mal durch, Jatta immer stets bemüht, super Antritt, schnell. Aber was kommt am Ende? Und das ist seitdem er beim HSV spielt so, das ist auch mal so, zwischendurch mal ein gutes Spiel, läuft das ganz gut. Aber dann, es ist immer dasselbe, es ist immer das gleiche Muster. Dann der Abschluss, die Flanke kommt einfach nicht, vertändelt das Ding, dann beklagt er sich und dann ist das Ding auch schon wieder durch. Kittel ist momentan relativ stabil, muss man sagen. Meckert auch nicht mehr, hat auch ein bisschen besser an der Körpersprache gearbeitet, habe ich so einen Eindruck. Duciak, der ist bemüht, aber eben auch so ein bisschen so ein bisschen wie bei Jatta, nicht ganz so, ist sicherlich spielerisch so das Aktivste bei uns, was da rumläuft. Aber auch am Ende so auch so verfrickeln. Ne? Es ist, wird dann nicht mehr präzise genug. Und diese Präzision, die wir in der Hinserie da überperformt, kann man ja fast sagen, das fehlt uns jetzt. Ein Haier ist noch da, macht solide Arbeit, aber man sieht natürlich so, dass in der Innenverteidigung ein Leistner total fehlt. Absolut, hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Nicht mal, weil er spielerisch so gut ist oder ich weiß nicht was, aber von seiner ganzen
Aura. Weil er verhindert, dass Jung spielen muss.
Ja, Jung, das sage ich nichts mehr. Ich habe auch gesagt, warum, ich habe ja gesagt in der Aufstellung, bitte nicht Jung. Ist aber trotzdem gekommen. Und dann sagt man, er ist ja alternativlos. Nö, ist nicht alternativlos. Haier runter und dann nimmst du halt eine Hand rein und unseren so alten Fahnsmann vielleicht in so einem Derby wie gegen Pauli wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Leibold hat eine absolute Krise, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ja dann auch nochmal verdeutlicht worden, ne?
Komm ich noch zu. Naja, ist noch verdeutlicht. Komme ich gleich nochmal vielleicht zu. Aber da kommt auch nicht viel. Ne? Ist auch bemüht, aber der letzte Abschluss fehlt. Ulreich ist eben auch nicht so sicher. Gut, in dem Spiel, in dem Spiel hat er jetzt keinen groben Fehler gemacht, aber immer, jedes Zuspiel auf ihn endet immer damit, dass es so aussieht, als könnte das Ding auch gleich über seinen Fuß fallen und reingehen.
Und das Gefühl kenne ich tatsächlich.
Also, und das kapiere ich nicht bei so einem Torwart. Das ist, das muss ja da dringend. Sofort eigentlich muss es abgestellt werden, weil wenn das so weitergeht, ne, und du siehst ja, wie fragil der Haufen da ist, ne, und wenn das in der 10. Minute nur Ulreich das Ding da so gerade mal noch so ins Aus buxieren kann, dann strahlt das eben nach vorne, bis von vorne bis hinten keine Sicherheit mehr aus und die Leute, die auf dem Platz stehen, wissen, da kann was passieren heute. Ja, und also der fehlt uns jetzt auch. Gut, sagen wir mal was zur Schiedsrichterleistung.
Da wollte ich nämlich auch mit dir drüber gesprochen haben, tatsächlich.
Wurde ja in einem anderen Podcast sehr gelobt, der Aytekin. Ich glaube, im Kicker hat er eine 3,5 bekommen, Aytekin. Damit kann ich leben.
Was ich gar nicht gewusst habe tatsächlich zu Aytekin, das war sein Comeback-Spiel. Der war ja verletzt.
Ja.
Und das war das erste Spiel, was er dann wieder gepfiffen hat.
Die Ansetzung finde ich für so ein Spiel auch völlig in Ordnung, ist auch gut so. Aber ein Zierreis auf Deutsch gesagt, hätte Gelb-Rot kriegen können oder vielleicht sogar müssen. Da hat er aber gesagt, so jetzt darfst du dir nichts mehr leisten, ist ja ausgewechselt worden. Ich glaube, ich war Zierreis, ne?
Zierreis. Und dann kam Reni Justen rein.
Genau. Und bei der zweiten Aktion, also das ist schon eigentlich Gelb und das ist eigentlich Gelb-Rot, muss man klar sagen. Gut, kann man dann vertreten, aber dann frage ich mich, also muss man jetzt nochmal bei Leibold, das Spiel ist gelaufen gewesen. Er wurde provoziert von Burgstaller, hat er selbst zugegeben sogar. Der Tritt, das ist wirklich harmlos gewesen. Er stand 30 Sekunden später, stand er da schon wieder am Rumhüpfen, der Burgstaller. Also insofern, dieses Fingerspitzengefühl, was er bei Zierreis da an den Tag legte, ne? auch wenn es vielleicht de facto man da rot geben kann. Kann man das
ja auch, es ist ne? Schwierig. Also ich weiß, was du meinst. Es ist ja aber nun mal wirklich eine klare Tätigkeit. Wo fängt die Definition der Tätigkeit an und was ist dann eine klare Tätigkeit? Tritt ist Tritt meines Erachtens.
Aber dann finde ich, dann kann ich aber auch sagen, da muss ein Zierreis auch vom Platz.
Ja, absolut. Bin ich bei dir. So.
Und da hat er aber eben Fingerspitzengefühl gezeigt und das Spiel, das war ja durch. Das war ja wirklich durch, ne? Und der hat ihm ja erstmal nur Gelb gegeben. Und dann, war und dann hier, gib ihm mal. Und da hätte ich vom War einfach auch mal gedacht, so, lass stecken. Weil, ne, es ist überhaupt nichts passiert, ne? Also, es ist keine Verletzung passiert. Er wurde provoziert. Der Burgstaller wurde aber gar nicht dazu interviewt. Das hat der Burgstaller ja im Interview danach gesagt. Insofern finde ich, naja, hätte man da vielleicht mal ein Auge zudrücken können. Gut, hat er nicht gemacht. Insofern, ja, das fand ich ein bisschen. Ne, ansonsten hat er eine relativ solide Spielleitung gehabt. Mhm. Aber ich glaube, beim HSV hatte nur noch, ja, Jung hatte die gelbe. Ansonsten, ich glaube, auf St. Pauli-Seite 5 gelbe Karten.
Ja, das, Benatelli, Rini, das ist ein.
Ja, da sieht also man natürlich auch schon ein bisschen was. Da sieht man natürlich auch so ein bisschen was dran. Mehr Schüsse für St. Pauli, 14-9. Ballbesitz mehr ist ja für den HSV auch ungewöhnlich. Der hat ja eigentlich immer einen ziemlich starken Ball, einen hohen Ballbesitz. In der Passgenauigkeit ist es ziemlich, ja, ist es ziemlich ähnlich, aber mehr Pässe gespielt haben auch die Paulianer. Mhm. Und insofern, ja. Um das kurz zu fassen, es ist ein verdienter Sieg für St. Pauli. Stadtmeisterschaft ist mir sowas ist mir. Es ist alles schön und gut. Die sollen sich da wieder was drauf poolen, sollen wieder ein neues T-Shirt machen. Ist alles schön und gut. Mein Ziel ist ja von vornherein, sowas. Das ist schön, sowas zu gewinnen, auch gegen Werder Bremen natürlich ein Derby zu gewinnen. Aber das ist alles, das was bringt mir das, wenn es am Ende nicht reicht.
Ja, genau.
Man muss das Gesamtziel eben sehen und das Gesamtziel ist meiner Meinung nach nach der Hinrunde der Aufstieg. Man kann nicht einfach jetzt sagen, man war auf seit dem 14. Spieltag war man auf Platz 1 und ja, wir wollen irgendwie Platz 10 erreichen. Also das geht natürlich auch nicht mehr. Und jetzt ist alles sozusagen die Kacke am Dampfen, um das mal so auszudrücken. Und ja, und jetzt kommen zwei Gegner auf den HSV zu, das wird mit Sicherheit nicht einfacher, sondern schwerer. Und man muss jetzt irgendwie mal versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und das wird
richtig schwer. Eine Thematik habe ich noch, bevor wir zum Ausblick nach Kiel gehen. Rick von Drongelen.
Ja.
Kannst du dich erinnern, was ich zurück von Drongelen im Podcast gesagt habe?
Der sollte doch nicht spielen.
Warum?
Verletzt. Also weil er noch braucht, weil nach einem Kreuzbandriss man noch braucht, bis man, sag ich mal, oder reingeworfen werden kann und helfen kann.
Genau. Rick von Drongelen hat sich ja verletzt, irgendwie
Außenbandriss, glaube ich. Vier Wochen oder so oder 5 Wochen braucht er auf jeden Fall wieder.
Ja, und macht es jetzt nicht einfach. Also Leisner, wie lange fällt der noch aus?
Auch, glaube ich, noch den ganzen Monat. Der kommt Ende März, glaube ich, zurück. Und das ist wirklich Schlimme. Ne? Man hat also auch keine Alternativen mehr groß. Was macht man jetzt? Jetzt kommt Jamara, glaube ich, auf die linke Seite, wird spielen für
Tim
Leibold. Und ein Jung muss ja im Grunde weiterspielen. Was willst du machen?
Ich würde Haier.
Ne? Also darüber würde ich auch tatsächlich mal nachdenken, weil ich weiß nicht, ob das, und es wird ja schon, man hört ja immer die Stimmen, so auch von den Gegnern. Man muss eigentlich den Jungen erstmal ausschalten und dann läuft das schon. So, das hat man ja des Öfteren schon gehört. Und wenn sich das sozusagen wie so ein viral. Wenn das so viral geht, kann man ja fast sagen, ne, dann wird's eben schwierig. Dann ist das sozusagen schon, das Muster schon vorgegeben. Und ich finde, der HSV muss ganz anders auftreten. Das ist und das ist auch das, was ich so die Tage über bei Twitter oder so auch versucht habe, mal zu kommunizieren. Nochmal, was ich auch im Podcast schon gesagt habe. Also im Grunde genommen muss der HSV hat ja die zweite Liga gut angenommen. Jetzt im dritten Jahr. Man kann ja sagen, die Jahre zuvor, ja, hat's ja irgendwie nicht geklappt. Jetzt hatte man den Eindruck, sie nehmen es anders an, sie spielen es anders. Tune zeigt eine taktische Variabilität in den Spielen. Also in den Halbzeitpausen setzt er sich hin mit seinem Co-Trainer, geht das nochmal durch, guckt sich an, was lief hier schief, was ändern wir jetzt. Na? Und eine Zeit lang lief es gut und man kann sagen, er wechselt immer noch zu spät, das ist immer noch der Punkt. Ne? Also in der 80. Minute einen Wood zu bringen und einen Winzheimer oder 82. Minute ist viel zu spät. Muss man natürlich früher machen, ist ganz klar, meiner Meinung nach.
Also ne? Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das ist ja auch so eine Geschichte bei euch tatsächlich, dass wenn ihr dann ein, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, passables Spiel zeigt, dass Reaktionen viel zu spät kommen. Also die erste Reaktion war ja dann nach dem angeblichen Elfmeter gegen Jung. dass ihr ja Jung rausgenommen habt, was auch, glaube ich, folgerichtig gut war. Du hast ja auch zu mir tatsächlich während des Spiels geschrieben, ich glaube, Jung fliegt heute.
Ja.
Und ich glaube, das wäre auf dem Platz geblieben und wäre da auch tatsächlich geflogen. Einfach, weil er diese ausgemachte Schwäche tatsächlich ist. Und dann kam er von Drongelin. Und ja, wie du dann sagst, Winsheimer und Wood kamen ja erst in der 86. Also da muss ich mich dann auch fragen, wenn ich einen Winsheimer, einen Wood, einen Narei, einen Hunt, einen Jamra auf der Bank habe, dann fange ich doch nicht erst an, in der 86. letztendlich dann zu reagieren. Ja. Denn entweder dann gar nicht und dann halt wirklich, ja, darauf spekulieren. Und denn ich glaube tatsächlich, 2 Minuten später ist dann das Tor ja gefallen von Chiré.
Genau.
Dass das dann dazu beigetragen hat, meines Erachtens.
Ja, richtig. Ja, natürlich. Und da fragt man sich eben, warum ist das so? Warum ist da so eine gewisse, ich weiß nicht, ist das eine Hilflosigkeit schon? Ist das eine Lethargie? Ich habe keine Ahnung, warum ist das so? Warum passiert da nichts? Ich sage ja immer noch, und ich bete das ja schon quasi weg und vor mich hin jeden Tag, das Sandhausen-Spiel immer noch. Ne? Auch wenn andere, ja, das war ja schlecht und das ist doch durch einen Zufall entstanden. Ja, und dann Fußball entsteht, im Fußball hast du nur Zufälle, weißt du, bis ein Tor fällt, wie viele Zufälle gibt es davor? Also im Grunde genommen muss der HSV mal von diesem hohen Ross runter zu spielen wie der FC Bayern der zweiten Liga, so wie sie auf St. Pauli auch angefangen haben, so gleich volles Rohr, hier Kittel, erste Minute, gleich Dominanz und zack, zack, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt los? Heute gewinnen sie aber. Nee, da gewinnen sie eben gerade nicht. Na, erstmal vielleicht defensiv stehen, destruktiver spielen, die den Gegner quasi entschlüsseln, was er vorhat. Abwarten, ne? So ein bisschen fast destruktiv sein, so ein bisschen auch Fouls setzen und so weiter. Deswegen, das Sandhausen-Spiel konntest du dir eigentlich gar nicht angucken, so schlecht war das. Erstmal. Und dann auf Konterspiel setzen. Und da kannst du aber eiskaltes Konterspiel und dann eben Jatta einsetzen. Dann auf der rechten Seite, ne? Dann auf der linken Seite Leibold einsetzen, mit einem langen Ball raus, links, rechts. Und dann ist dann Terodde und haut das Ding ihm rein. Und das war 4-mal der Fall. Ne? Und da sage ich auch, mir sind 3 Punkte und 4 Tore lieber als Schönspielerei. So, es geht nur noch um Punkte. Es geht nur noch darum, und das siehst du an der Tabelle, alle anderen Punkten, der HSV ist zum Siegen verdammt und braucht diese Punkte, sonst wird das eben nichts. Sonst kannst du es jetzt schon abhaken, kannst du sagen, wir werden noch Zehnter oder so, wenn das so weitergeht. Kann man natürlich machen. Und dann gucken, so, was passiert im Sommer. Aber wenn man noch wirklich Ehrgeiz hat und Ziel, und Bold hat das ja im Vorfeld des Spiels und auch ein sehr merkwürdiges Interview, wie ich fand, auch gesagt, man hat ja immer noch ist ja immer noch dran und kann immer noch alles schaffen und so weiter und so fort. Ja, aber dann man muss einfach anders spielen, auch gegen Kiel. Muss man ganz anders rangehen an diese Geschichte. Da kann man auch nicht sofort loslegen wie die Feuerwehr. Sondern muss eben gucken, man hat da einen Gegner und dieses Mal ist eindeutig für mich Kiel der Favorit in dem Spiel. Mhm. Punkt. Ende aus. Sie stehen vor uns. Sie sind im Halbfinale im Pokal. Sie haben die Bayern rausgeschmissen. Wer ist der Favorit? Für mich ist Kiel. Eindeutig. Es ist also auch wenn du dir anguckst, die letzten Partien. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, also was mit da abläuft, ich weiß nicht, was die für einen Vertrag mit der DFL haben. Na, also gegen Würzburg einen Elfer gekriegt, der keiner war. Gegen Aue einen Elfer gekriegt, der keiner war. Und jetzt gegen Essen, das war auch ein Witz, also ein absoluter Witz. Ne? Und dann ist das Spiel natürlich auch durch. So, dann kriegen sie ihren Elfer, haben 1-0. 2 Minuten später war das 2-0 und dann war es durch. Also es ist jetzt nicht so, dass du die gewinnst oder die Spiele. Aber das ist hier vielleicht so ein bisschen auch das, was der HSV eben lernen muss. Ne? In den Strafraum kommen. Vielleicht mal einen Elfer irgendwie rauskriegen, so, ne? Solche Geschichten. Und dann hat man eben die Punkte. Ne? Und das ist eben das, was fehlt. Ne? So ein bisschen Bauernschleue, möchte ich das mal nennen. Aber der HSV meint immer so ein bisschen reingehen zu müssen. Ja, wir sind ja hier die Kings. So, wir zeigen jetzt erstmal hier, wie der Hase läuft. Und dann funktioniert das 20 Minuten ganz gut, sieht auch schön aus. Alle denken, oh, ist das toll und so weiter. Das ist genau wie vor 2 Jahren gegen Darmstadt. Auch 2-0 geführt und dann kam der große Einbruch. Und das ist im Spiel zu sehen, das ist in der Saison immer wieder dieses Muster, in der Saison ja auch zu sehen. Das läuft dann eine Zeit lang gut und dann kommt der große Knall. Und dieses Muster, das ist für mich schon eine mentale Geschichte. Da muss man wirklich dran arbeiten, dass man irgendwie mal wirklich umpolt und denen sagt, so gegen Kiel, versucht erstmal das Spiel von denen zu zerstören. Einfach nichts zuzulassen. Ne?
Und dann das nicht beinhaltet auch tatsächlich eine Frage, die ich zugesendet bekommen habe von Nico. Nico hatte gefragt, wieso es bei beiden Vereinen immer mal wieder passiert, dass in den entscheidenden Spielen dann halt wirklich Fehlentscheidungen getroffen werden, beziehungsweise warum man dann immer einknickt. Und bei Werder ist jetzt die Chance natürlich groß, dass genau das jetzt passiert in den nächsten zwei Spielen. Und der HSV ist da halt genau mittendrin. Und da frage ich mich halt wirklich, wieso? Also der HSV ist jetzt das dritte Jahr in der zweiten Liga. Und mir kommt das so vor, so die Hinrunde versucht man es mit, ich sag mal vorsichtig, so Erstliga-Fußball, also mit schön vorgetragenen Fußball dann halt durchzukommen. Aber so funktioniert die zweite Liga nicht. Die zweite Liga ist ja ganz, ganz anderer Fußball, viel physischerer und viel
dreckiger. Guck dir Bielefeld an. Bielefeld, letzte Saison. Das ist doch das Beispiel. Das ist für mich, wie der HSV gegen Sandhausen gespielt hat. Ich habe mehrere Spiele von Bielefeld gesehen, gegen Osnabrück zum Beispiel. Das ist ein grauenhafter Fußball gewesen. 80 Minuten lang gar nichts passiert. Da hätte Osnabrück führen müssen. Es war einfach nichts. Aber dann kommt eben in der 80. Minute ein Klos um die Ecke und dann kommt der Konter, wuchtet das Ding rein, 1-0, danke, tschüss. Ja. So muss der HSV die Spiele spielen. Und wenn sie dann erstmal die Punkte haben und 10, 15 Punkte Vorsprung haben vor allen anderen, dann können sie von mir aus, so auftreten, da wie gegen Pauli. Dann ist nämlich der Freistoß von Kittel in der ersten Minute drin und nicht am Lattenkreuz. Das, weil man dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein spielt. Aber das ist es eben. Das ist genau auf dem Punkt. Das ist immer wieder das gleiche Muster. Man fängt an, erstmal auch mit der Erwartungshaltung, es ist ja zweimal nicht geschafft, mal gucken, was es jetzt so wird. So gehen die HSV-Fans, so geht ja das Umfeld auch schon rein. So kommt jetzt der große Absacker. Und dann spielen sie ja meistens immer ganz gut erstmal. Dann kam ja auch eine Delle, so eine kleine dazwischen. Aber sie haben ja eigentlich eine sehr gute Hinrunde gespielt. Aber hast ja schon gegen Nürnberg das Unentschieden da auch schon gemerkt. Es ist ja auch immer so ein bisschen so, wir nehmen mal das Unentschieden heute mit, so eine Haltung. Ja, Unentschieden, was hilft denn Unentschieden? Unentschieden, da kannst du besser einmal gewinnen und einmal verlieren.
Ja, genau.
Als Unentschieden spielen, das ist doch so. Da musst du ein bisschen mehr Risiko, musst du da schon an den Tag legen. Weil mit diesen Unentschieden, die sie dann da eine Zeit lang geholt haben, auch gegen Düsseldorf zum Beispiel, das war ja auch ein grauenhafter Kick, fand ich. Also der wurde ja auch völlig überhöht. Das Spiel ging Fürth, was ja von allen, auch von den HSV-Verantwortlichen, das war ja so ein tolles Spiel und so viele Chancen. Ja, so viele Chancen, so toll gespielt. Man war so, aber ich kann mich erinnern, nach der roten Karte dafür Fürth, da haben erstmal 10 Minuten noch die Fürther gespielt und hätten da ein Tor machen können. Also so toll war das alles nicht. Und im Gegensatz zur Hinrunde war das alles nicht so toll. Was gut war, richtig gut war, waren die 30 Minuten gegen Aue. Aber dann ist man eben auch total zusammengebrochen. Oder nach dem vergebenen 4-1 da, oder was das 4-1 nach der Halbzeitpause von Hand, was er nicht geschossen hat. Naja, das ist eben nicht passiert und schon knickt man wieder ein. So, und das ist auf Deutsch gesagt, ich sag mal, die können ja trainieren, aber das ist doch eine Kopfsache. Da muss man noch mal mental an diese Nummer gehen. Das ist ja schon fast wie verhext. Ich kriege ja schon hier SMS und von Werder und St. Pauli-Fans hier nach dem Spiel, ihr tut mir ja auch irgendwie ein bisschen leid. Ja. Und das ist ja genau das, was man nicht haben will, ne? Dieses Mitleid. Ne? Aber das kriegst du inzwischen schon, weil irgendwo wollen sie ja dann doch alle, auch viele auf St. Pauli. Ja, es ist schön und gut, wir sind jetzt Stadtmeister, jetzt wissen wir das auch alles, wir haben das jetzt durch das Thema, jetzt können sie auch aufsteigen, da haben wir unsere Ruhe wieder, so nach dem Motto, ne? Aber der HSV verkackt es eben trotzdem so, ne? So, und diese Stimmung herrscht vor und aus, ich sag mal, Hamsterrad HSV. Ich bin gespannt, ob das noch rausgeht, aber Zweifel sind eindeutig da, auch aufgrund der ganzen verletzten Misere, die jetzt noch da zukommt. Es wird alles nicht einfacher. Ja, und
dann. Da du ja jetzt so im Flow bist, fangen wir doch einfach an. Hamsterrad, wie wollt ihr jetzt aus diesem Hamsterrad gegen Kiel rauskommen?
Mit einer ganz Ausblick einfach an. Ja, wie schon eben erwähnt, mit einer ganz anderen taktischen Ausrichtung. Ich möchte einen HSV sehen, der erstmal nüchterner in ein Spiel geht, der analytischer in das Spiel geht. das erwarte ich auch jetzt schon im Vorfeld von Tune, dass er sich, na, das ist eine Gegner, den Gegner kann man gut beobachten, er spielt sehr oft, man hat viele Spiele gesehen, man hat das Spiel gegen Essen, kann man sich auch angucken, was die da vorhaben, dass man geschickt im Strafraum ist, gut wegverteidigt, Punkt, Ende, aus, so, ne? Also, dass man versucht, eine Null zu halten, dass ein Ulreich sicher, wirklich ein sicheres Spiel macht, das, der Fokus, der muss da sein. Mhm. So, wenn man dann mit einer Spieldauer das schafft und Kiel, wie gesagt, für mich ist da Kiel auch, die wollen gewinnen. Also ein Ole Werner wird da nicht hinfahren nach Hamburg, so nach dem Motto, ja, wir nehmen mal einen Unentschieden mit. Das glaube ich nicht. Nö. Die wollen schon für klare Verhältnisse sorgen und die wissen auch, gegen den HSV lief es immer gut. Na, und insofern muss man das ein bisschen den Spieß umdrehen so und dann gucken, wie gesagt, dass man kontert, dass man ein bisschen den Terodde mal wieder einbindet, der nur noch vorne alleine rumsteht, nichts machen kann, der die Bälle von hinten holt, das geht so nicht, ne? Das muss man wirklich anders machen und aufstellungstechnisch, ja, wird's natürlich jetzt, ja, was willst du jetzt machen groß, ne? Du kannst ja,
gehen wir davon aus, dass das Tune beim Thema Jung unbelehrbar bleibt und ja. Im Prinzip startet die gleiche Abwendung mit Jamra dann ja. Halt für Leibold.
Ja.
Und man schafft so 50% von dem, was du forderst. Was denkst du, was passiert dann in dem Spiel? Ist es dann ein offeneres Spiel und der HSV hat gute Chancen oder siehst du dann Kiel immer noch als großen Favoriten?
Sag mal, wenn Jung in der Abwehr spielt, hat Kiel immer eine Chance. Also da bin ich ziemlich, also, aber wie gesagt, man muss, glaube ich, da völlig anders rangehen. Man muss dieses Spiel ganz anders annehmen, als wenn es jetzt wieder heißt, jetzt die letzte Chance, jetzt muss der HSV, aber diese drei Punkte, sonst ist ja und so. Und dieser ganze Druck, scheiß drauf, wir müssen versuchen, erstmal irgendwie eine Sicherheit auszustellen. Wir müssen dem Gegner zeigen, die kommen hier heute nicht durch, erstmal 20, 30 Minuten lang. Erstmal zeigen hier, wir verteidigen das alles stramm weg. Wie ein Leistner das ja immer, Leistner hat das ja immer so vorgemacht. So. Er hat sich da hingestellt, so, hier kommt hier nicht vorbei, so nach dem Motto. Mhm. Und das fehlte und fehlt jetzt in den letzten Spielen, das fehlt total. Und dann eben die schnellen Spieler einsetzen auf den Außen. Gut, da hast du den Jatta dann, aber vielleicht sollte man, meiner Meinung nach, sollte man Winzheimer von Anfang an mal wieder rein. Der hat gute Spiele gemacht, hat dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Warum, frage ich mich. Mhm. Den könntest du mal wieder bringen, so mal als Alternative. Ich bin ja persönlich der Meinung, vielleicht sollte man einfach mal ein Heil reinwerfen, so als belebendes Element, na, einen schnellen Spieler, der, wo Kiel dann auch denkt, oh, was ist denn hier los heute? So, was wir schon gegen St. Pauli ja wir beide gefordert haben, dass da vielleicht mal Wurt spielt statt ein Terodde. Mhm. Ja, und auch das kann ich mir vorstellen, hier in dem Spiel gegen Kiel, dass vielleicht ein Wurt beginnt vorne. Mhm. Und dass dann, wenn es dann, sagen wir mal, in der 60., 70. Minute noch 0-0 steht, dass man dann eben den Terodde bringt. Und dann, dann denkt sich, oh, die hauen jetzt aber nochmal nach. Die wollen jetzt nochmal, die setzen nochmal ein offensives Zeichen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Und ja, dann kommt vielleicht die Flanke von Jatta und dann ist das Ding vielleicht doch drin und dann kommt so ein bisschen so ein positives Gefühl auf und man kann es dann doch schaffen. So, ne? Mhm. Würde es im optimalen Fall aussehen. Na, ich zweifle nur daran, weil die letzten Spiele eben einfach immer noch dem gleichen Muster abliefen, ob es jetzt immer wirklich komplett anders wird. Es ist auf jeden Fall Richtung, ja, wie jedes Spiel, aber das ist wiederum richtungsweisend, auch dann im Hinblick auf die Partie in Bochum. Mhm.
Ja, für Kiel ist es ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Ja. Ne? Also ihr habt ja nun mal einen Rückstand auf die. Ja. Da können jetzt nochmal 3 drauf wachsen und lass Bochum auch gewinnen und dann sieht das
nicht mehr
gut. Ja, nicht mehr so ganz, ganz lecker aus tatsächlich. Ne? Und wenn er dann auch noch Karlsruhe gegen Pauli gewinnen sollte, eventuell am Samstag, dann kommt da ja von unten auch nochmal was nach. Ne? Also
ist ja schon
das. Seid ihr ja zum Gewinnen verdammt, ne?
Ja, ist ja auch das Credo, was ich seitdem wir in der zweiten Liga sind, gibt es ja auch immer diese Stimmen, auch bei Twitter und Co. Ja, wenn wir dann den ersten hatten und dann auf den zweiten rutschen, ja, wir sind ja immer noch auf dem Aufstiegsplatz, kommt dann. Ja, Das ist ja schön. Es gibt aber nur zwei Aufstiegsplätze und der dritte ist schon Relegationsplatz. Dann sind wir auf dem dritten Platz, dann heißt es, ja, der Abstand nach oben ist ja noch nicht so. Wir sind ja Relegationsplatz, ist ja auch noch möglich, dass wir aufsteigen können. So diese Logik. Und dann sind wir auf Platz 4. Ja, wir sind ja noch in Schlagdistanz. Weißt du, so ist immer die Argumentationsweise von denjenigen, die das alles so ein bisschen, meiner Meinung nach, total schön reden. Mhm. Man muss natürlich, wenn du auf dem ersten Platz stehst, musst du diesen mit allen Mitteln erstmal verteidigen. Also wenn du auch aufsteigen willst, es gibt dann noch den zweiten, ist ja schön und gut, kannst am letzten Spieltag vielleicht runterrutschen auf den zweiten, gut, bist du trotzdem aufgestiegen. So musst du denken. Aber wenn du schon auf dem zweiten bist, dann kannst du eigentlich nur noch runterrutschen. Mhm. Und dann wird's eng. Das sind nur diese zwei Plätze. Und ich finde, man muss den ersten, wenn du auf dem ersten bist, das musst du erstmal wie die Bayern verteidigen und punkten und punkten und punkten. Und immer dieses, so, ja, wir sind ja noch auf Platz 2, wir sind ja noch auf Platz 3, wir sind ja noch auf Platz 4, kommt dann immer. Ja, mit der Haltung, das ist ja für mich keine Leistungskultur, die da vorgelebt wird oder verinnerlicht wird. Das ist ja für mich eine Haltung, die kann ja nur zum Scheitern, die ist ja zum Scheitern verurteilt. Das geht ja dann immer nur die Bewegung nach unten ist ja dann vorgegeben, meiner Meinung nach. Und das ist eben so der Punkt. So, das wird mir zu wenig wird mir das so gelebt, dass man eben die Punkte dann holt und eine Selbstverständlichkeit irgendwie so ein bisschen an den Tag legt und die Dreier da reinholt. Das ist dann immer so, da kommt dann der Knick und dann geht's steil bergab und dann ist der Senf aus der Tube. Und danke. Und ich habe
jetzt zu deiner
Rage geredet.
Kommen wir jetzt zu deiner Lieblingsrubrik, nämlich dir der Tippabgabe.
Ja, das ist ja ganz schwierig schon wieder. Naja, schwierig ist es eigentlich nicht. Sagen wir mal so, wenn es normal läuft, verliert der HSV 2-0. Mhm. Ja. Lassen wir es mal dabei.
Da lässt du es stehen, 2-0.
Ja.
Okay. Ja. Ich denke mal, dass der HSV tatsächlich noch nicht daraus gelernt haben wird, was da passiert ist in Hamburg bei Pauli. Und ich glaube, das wird sich auch noch bis nach dem Heidenheim-Spiel ziehen. Ich drücke aber natürlich trotzdem die Daumen. Also so ist das nicht, dass ihr dann das doch irgendwie noch schafft, da unter die ersten drei dann irgendwie zu kommen. Im Moment sehe ich da tatsächlich auch ein bisschen schwarz. Also ich habe ja so eigentlich gedacht, okay, jetzt gegen Pauli, Derby, Stadtderby vor allem ist da nochmal was anderes als ein Derby und vielleicht ist man da noch ein bisschen heißer, aber ja, Kiel hat ja wohl auch so ein bisschen das Glück abonniert. Mhm. Es spricht halt wirklich alles so für so ein, ja, wie du sagst, 2-0-Sieg für Kiel irgendwie. Aber irgendwie will ich da auch nicht so dran glauben. Ich würde eigentlich sogar tatsächlich, ja, doch mit dir mitgehen, tatsächlich, ja. Wie kriegen wir jetzt aber von Kiel Hamburg die Brücke gespannt zum Ausblick für die nächsten beiden Werder-Spiele? Wir haben mal wieder zwei Stück, ne?
Dafür bist du zuständig, das kann ich nicht mehr. Ich bin schon durch.
Ich versuch's gar nicht
mehr. Ich hab schon Gehirngulasch hier von der ganzen HSV-Geschichte.
Ich versuch's gar nicht mehr. Ich nehme einfach jetzt mal als Einleitung eine Frage, die ich am Samstag, glaube ich, von Jan Boris bekommen habe. Schöne Grüße, danke, dass du auch immer hier schön zuhörst. Jan Boris fragte nämlich nach dem Sieg gegen Frankfurt, ob das jetzt dann der Klassenerhalt sei. Da habe ich gesagt, frag mich bitte nach dem Bielefeld-Spiel. Und das ist wirklich so. Also ich glaube, wenn man jetzt die nächsten beiden Spiele, wir haben ja wieder zwei Spiele in Aussicht, ob beide stattfinden, weiß ich nicht. Mhm. Da ist ja Werder auch so ein bisschen verfolgt, was diese Spielverlegung immer angeht. Naja, egal. Schauen wir einfach mal. Jetzt geht es am Sonntag gegen Köln. 6-Punkte-Spiel für Werder. Köln steht da weiter unten drin als Werder, ne? Deswegen, also ich gehe aber mal ganz, ganz stark davon aus, dass das eine absolute Blaupause sein wird zum Hinspiel. Köln wird Werder nicht den Gefallen tun und versuchen, das Spiel zu machen, sondern wird das gekonnt auf Werder verlegen, beziehungsweise die werden beide sich hinten reinstellen. Werder mit der bekannten Fünferkette. Ich glaube, Was anderes macht Köln ja auch mittlerweile nicht, ne? Die haben ja auch so eine Dreier verkappte Fünferkette immer am Start.
Und ja, das ist ja typisch für Gisto.
Ja. Und also wie gesagt, ich glaube nicht großartig daran, dass das Spiel anders werden wird. Ich hoffe ein bisschen auf die Abschlussschwäche der Kölner. Natürlich hat das dann uns auch nicht viel gebracht im Hinspiel, weil dann unser eigener Spieler Moisander dann gesagt hat, nö, ich nicke den jetzt mal einfach bei uns rein, unnötigerweise. Und dann haben wir noch den Ausgleich glücklicherweise durch einen Elfmeter, der uns von dem Kollegen Bornau geschenkt worden ist. Ausgeglichen. Augustinsson wird wohl zurückkommen. Werder muss gewinnen, ne? Also da führt dann vorbei. Im Optimalfall holen sich Augustinsson, Friedel, Groß und Selke dann jeweils alle ihre fünfte gelbe Karte ab. Obwohl, nee, dann sind sie ja für das Spiel gegen Bielefeld. Nee, dann sollen sie da bitte nochmal mit sagen.
Wer kommt denn nach? Da kommt doch diese.
Der Block, der fängt der Block. Mit Bayern an. Das fängt mit Bayern an, deswegen. Dann sollen die sich die fünfte gelbe Karte bitte aufbewahren für das Spiel gegen Bielefeld.
Selbst gegen Bielefeld verlieren sie, gegen Bayern gewinnen sie. Das ist auch möglich. Das ist so skurril heute.
Ja,
also Bayern, ja. Die rutschen auch nochmal aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe viele Bayern-Spiele gesehen und also Ligaspiele und also gut ist das nicht. Gut ist das nicht.
Ja, was ganz schön war, Köln hat letzte Woche gegen Bayern gespielt, haben eine 5-1 Reise gekriegt. Werder muss es eigentlich nur so machen wie Bayern. Ganz einfach. Wenn es mal so einfach wäre, dann tatsächlich. Es wird ein ziemlich langweiliges 2-5er-Ketten aufeinandergepralle. Mit Glück wird irgendeiner dann halt ein Tor mehr schießen als der andere. Das ist so ein prädestiniertes 1-0-Spiel meines Erachtens. Ich hoffe, dass es halt für Werder so ausgeht. So ein bisschen Hoffnung habe ich auf Rashica. Der hat gegen Frankfurt eine gute Leistung gebracht, also mit die beste seit langem. Einerseits mit seinem Lattenschuss, mit der Vorarbeit zum 1-1, allgemein sehr arbeitswillig gewesen. Also da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass der gegen Köln jetzt dann endlich sich auch mal wieder belohnt. Das ist ja jetzt der nächste Schritt für ihn im Prinzip. Und wenn es gut läuft, dann gewinnt das halt Werder. Wenn es schlecht läuft, dann wird es Köln gewinnen. Von einem Unentschieden gehe ich tatsächlich nicht aus. Tipp für das Spiel, die 0-1 Werder, weil Werder muss. Den vollendeten Tipp wird es dann ja, aber das wissen ja die meisten jetzt schon, Sonntag geben. Ja. Dann geht es am Mittwoch tatsächlich dann direkt weiter. Ne? Dann ist der 20. Spieltag. Viele werden jetzt denken, wie müssen das denn? Ja, wir haben ein Nachholspiel. Wir müssen auf die Alm in die Schüko Arena von Bielefeld, heißt die überhaupt noch Schüko Arena? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ja, ich glaube schon.
Ja, genau,
Schüko Arena. Mit neuem Trainer, ne? Mit neuem Trainer.
Genau, mit neuem Trainer. Deswegen, also da werde ich keine große Prognose jetzt raushauen, weil alles, was ich sagen kann, kann und wird gegen mich verwendet werden.
Wie so viele, habe ich das ja überhaupt nicht verstanden, aber
gut. Nee, ich verstehe das auch nicht. Also das ist, ich weiß nicht, vielleicht denkt sich Bielefeld, wenn Bayern schwächelt, dann musst du da sein, aber. Das ist auch, weiß nicht, also für mich nicht nachvollziehbar. Gut, vielleicht ist es jetzt dann so dieser eine Schritt, der dann halt gemacht werden musste, damit man dann den Klassenerhalt vielleicht packt. Wer weiß, vielleicht ist es dann halt über die Leichen gehen und dann halt mit diesem über Leichen gehen zum Erfolg kommen. Wer weiß, vielleicht schaffen sie auch den Klassenerhalt.
Kann aber ja eben abwegig. Auch das Gegenteil sein.
Kann auch absolut das Gegenteil sein.
Ja, weil die standen ja nicht so schlecht und da war ja noch alles drin und
Also deswegen, gegen Bielefeld habe ich mir aufgeschrieben, ist jetzt wichtig, einfach Sonntag, die spielen auch Sonntag tatsächlich, einfach auf das Union-Spiel, die spielen gegen Union zu gucken.
Ja.
Mit dem neuen Trainer kann sein, dass es gegen Union absolut schief geht und Werder ist dann das erste Spiel, wo er dann den Impact hat. Ne, kann aber auch genau andersrum laufen, dass er den Impact dann in das erste Spiel mitnehmen kann und dann verflacht das halt sofort nach diesen 90 Minuten. Das ist alles sehr viel Konjunktiv. Natürlich musst du das gewinnen. Wenn du beide Spiele gewinnst, holst du 6 Punkte, dann hast du 32 Punkte nach dem 24. Spieltag. Und damit ist es dann schon ein Punkt mehr als in den ganzen 34 Spielen aus der letzten Saison. Und dann könnte man, so wie der Kollege Jan Boris dann halt frech gefragt hat, eventuell darüber nachdenken, ob man dann den Klassenerhalt geschafft hat. Dafür ist es jetzt halt wirklich wichtig, diese beiden Spiele zu gewinnen. Irgendwie kann ich mir das schwer vorstellen, denn auch die Frage, die Nico Philipp ja gestellt hatte, warum immer in den wichtigen Spielen dann tatsächlich eingebrochen wird, kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Also man hat jetzt gegen Frankfurt, gegen den Weltpokalsieger-Besieger gewonnen. Man ist jetzt der Weltpokalsieger-Besieger-Besieger.
Ja. Okay. jetzt komisch.
Jetzt wird es ganz, ganz komisch. Wir sind jetzt auch schon, glaube ich, ganz schön lange dabei tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon Gehirngulasch.
Ja. Im Optimalfall gewinnen wir beides. Im Optimalfall haben wir dann 32 Punkte und dann kannst du ganz entspannt noch 8 Punkte in 10 Spielen einsammeln. Das sollte ja wohl irgendwie zu schaffen sein. Und dann hast du die Klasse gehalten, meines Erachtens. Aber dafür musst du halt jetzt wirklich einfach zeigen, dass du gewillt bist, aus diesen Fehlern, die du letzte Saison gemacht hast, dann halt zu lernen. Und ob man dann gelernt hat, wird man halt am Mittwochabend dann nach Abpfiff sehen. Ich sag mal, wenn man auch nur 4 Punkte aus, also nur 4 Punkte klingt auch schon wieder so, ne? Denunzieren gegenüber dem Gegner, was gar nicht so sein soll. Aber mit 4 Punkten kann man sich dann auch nicht unbedingt so beschweren. Dann muss man halt in dem schweren Block, der dann halt nach dem Bielefeld-Spiel vor uns steht, mit Bayern, Wolfsburg, Leipzig, Dortmund, die kommen ja dann alle auf einmal, Stuttgart ist auch mit drin, dann wird das noch ganz lustig. Aber naja, Hauptsache man verliert nicht gegen die. Das ist das Wichtigste, damit man die weiterhin auf Distanz hält. Und ja, wie gesagt, im Optimalfall gewinnen wir beides. Und dann sieht das schon ganz entspannt aus.
Ja, dann weiß ich schon, wie das mit dem Podcast weiterläuft. Du bist da ganz entspannt und sitzt da mit deiner Flasche Bier und ich sitze und ich deprimiert, weil der HSV wieder nichts auf die Kette kriegt.
Ich sag mal so, wenn Werder auch so runterrutscht, wie der HSV das jetzt halt dann vormacht,
ja,
dann bin ich auch nach Mittwoch nicht so entspannt, wenn beide Spiele verloren gegangen sind.
Dann haben wir den nächsten Agro.
Ja. Ja, damit haben wir eigentlich alles, was wir auf dem Zettel hatten, wieder abgehakt, wa?
Ja, würde ich sagen. Das ist doch schön.
Haben wieder ordentlich was aufs Parkett gebracht. Ja, Dennis, danke für deine Frage über Instagram. Wir gehen da wieder mal nicht wirklich drauf ein.
Wieso? Aber ja, dieses Mal war sie wenigstens nicht
komplett unbeantwortet.
Abseitig.
Nee. Wir haben ja ein bisschen über Frankfurt gesprochen. Ich hoffe, du bist damit zufrieden.
Bei Leipzig nicht, aber das muss man auch nicht.
Nee, das ging,
aber obwohl der Manni Breukmann, habe ich gelesen, der hat ja gesagt, hast du das auch gelesen, Manni Breukmann?
Ja, ist ein absolutes Werbeprodukt für...
Werbeprodukt, er will lieber, dass Bayern Meister wird als Leipzig. Ich habe das auch irgendwo kommentiert. Ich habe gesagt, ja, im Grunde sehe ich das auch so. Allerdings muss ich sagen, für die Region Leipzig, ich bin ja jedes Jahr eigentlich in Leipzig und für die Ostdeutschen würde ich mir das tatsächlich mal einmal, dass sie einmal Meister werden, tatsächlich würde ich denen das auch
gönnen. Ich glaube sowieso, dass in den nächsten 5 Jahren Leipzig Meister wird, also davon mal ganz abgesehen.
Ja.
Muss man akzeptieren, ist halt einfach so. Du kriegst die jetzt nicht mehr aus der ersten Liga raus, das ist halt so.
Ja, ich sag mal Hansa Rostock oder Energie Cottbus. Wäre was anderes. Aber
ja,
der Weg ist noch weit.
Ja. Mal abwarten, was es wird. Vielleicht kommt da ja noch dann irgendwas anderes hoch. Wolfsburg ist da nun auch nicht gerade ganz schlecht. Wobei ich die auch nicht
als Ostdeutsch
haben möchte. Nee. Ich meine jetzt einfach so
allgemein. Ja, ist es ja eigentlich fast auch schon. Ist ja schon fast Zonengrenze.
Ja, es ist Norditalien für mich.
Ja. Mit Norddeutschland finde ich immer geil, wenn die sagen, Wolfsburg ist ein Nordderby. Also Wolfsburg ist für mich kein Nordderby mehr.
Ja, Harz-Derby sollen sie dann austragen oder so, keine Ahnung.
Ja, genau.
Ja, dann machen wir jetzt den Schluss, würde ich sagen.
Gönnen wir uns jetzt noch einen Schirker Feuerstein.
Boah, nicht schon wieder. Ja.
Okay.
Dann bis zum nächsten Mal. Folge 20 wird folgen. Und
yo.
Harry, weiß ja, fahr das Band ab.
Ei, Sir.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.